Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen beim Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Mein Name ist Petra Sieder-Grabner und ich führe euch heute durch die Sendung. Ich darf euch sagen, dass wir schon mit unseren Kunstfunken-Folgen uns schon bald der Zahl 60 nähern. Ich habe heute zu Gast zwei Frauen, sehr spannende aus dem Museumsbereich. Einerseits Elisabeth Schlögl, die das Museumsforum Steiermark verantwortet. Hallo Elisabeth.
Hallo.
Und Katrin Knaas-Rossmann, die das Steirische Feuerwehrmuseum in Groß-St. Florian leitet.
Herzlich willkommen.
Grüß euch. Danke. So, ich darf euch zuerst die zwei vorstellen und dann werden wir uns rauf und runter der Museumslandschaft in der Steiermark bewegen und schauen, was da so los ist, weil gerade die Museumslandschaft in der Steiermark ist erstens sehr vielfältig. Es gibt über 300 Regionalmuseen. Ich hoffe, die Elisabeth nickt.
Ja.
Und das ist ganz schön viel für ein Bundesland und viele sind natürlich nicht bekannt und wir haben die Katrin deshalb auch da, damit sie live aus dem Leben eines Regionalmuseums, obwohl man sagen muss, das Steirische, also das Steirische Feuerwehrmuseum ist schon eher bekannt, berichten kann, was dort so passiert, welche Menschen da ein- und ausgehen und warum ein Feuerwehrmuseum Kunst und Kultur ausstellt. Aber ich starte mal kurz mit der Vorstellung. Die Elisabeth ist geboren in Bad Radkersburg, aufgewachsen in St. Veit am Vogau und studierte Kunstgeschichte in Graz und Collection Studies an der Donau-Universität in Krems. Sie war zuerst Assistenzkuratorin im Kunsthaus Graz und wechselte dann ins Museumsforum Steiermark als stellvertretende Leiterin und wissenschaftliche Mitarbeiterin und seit 2023 leitet sie es. Die Katrin ist Kulturanthropologin und Kunsthistorikerin und sie hat mir schon im Vorfeld erzählt, dass sie an der schwedischen Åbo-Akademie in Finnland studiert hat und auch in Graz. Sie war 6 Jahre lang Studienassistentin am Institut für Volkskunde und Kulturanthropologie und ist seit 2007 im Team des Steirischen Feuerwehrmuseums Kunst und Kultur in Groß-St. Florian und seit 2013 leitet sie es. Und wie ich angekündigt habe, werden wir zuerst einmal die Museumslandschaft in der Steiermark ein bisschen betrachten, vor allem auch Regionalmuseen, deren Stellenwert, ideellen Wert und Sammlungen. Und das schaue ich jetzt Elisabeth so an, was sie quasi so einmal als Einleitung über die Museumslandschaft der Steiermark so berichten kann.
Mhm. Wo fange ich da an? Also ich hab, wie du gesagt hast, ich habe 2021 begonnen, im Museumsforum zu arbeiten. Davor war ich im großen Universalmuseum Ioneum, konkret im Kunsthaus Graz. Und 21, wo ich dann begonnen habe im Museumsforum, habe ich die Museumslandschaft erst kennengelernt. Und ich muss auch sagen, auch erst die Steiermark kennengelernt, weil ich einfach diese Vielfalt entdeckt habe und was es dann noch so gibt, außer diesen Ioneumsstandorten. Und das ist ein fantastisches Spektrum von Stadtmuseen, Gemeindemuseen, Ortsmuseen, Vereinsmuseen mit speziellen Themen, Sammlungen, die entstanden sind über Jahrzehnte oder eben kulturgeschichtliche, historische Sammlungen. Und es ist für mich eine riesige Entdeckung und ich kann nur jeden einladen, selbst Zeit sich zu nehmen und herumzufahren und die Steiermark über die Museen kennenzulernen. Das ist uns auch über das Projekt Wer bist du Steiermark sehr gut gelungen.
Die Elisabeth hat schon quasi den zweiten Kernpunkt unseres heutigen Podcasts angesprochen. Es gibt nämlich ganz ein großes Projekt, das heißt Wer bist du Steiermark, wo 50 Objektgeschichten aus der gesamten Steiermark in Buchform live derzeit im Volkskundemuseum Graz zu sehen sind, auf einer Website zu besuchen sind, mit Filmen hinterlegt, mit Bild, also in Wort und Bild gestaltet. Sehr, sehr spannend. Diese Objektgeschichten kommen ein bisschen später vor. Der erste Teil geht eben rund um diese Museen und deswegen die Katrin herzlich eingeladen, gleich über dieses Feuerwehrmuseum. Wahrscheinlich muss man wirklich steirisches Feuerwehrmuseum sagen, weil ich habe ein bisschen recherchiert, es gibt mehrere Feuerwehrmuseen.
Ja, also zertifizierte Feuerwehrmuseen gibt es noch in St. Florian, das ist bei Linz. Dann das Wiener Feuerwehrmuseum am Hof. Und in Vorarlberg gibt es die Vorarlberger Museumswelt. Da sind aber 7 Museen quasi in einem Gebäude untergebracht oder 7 verschiedene Sammlungen.
Ist es so, dass Feuerwehrmuseen am liebsten in Orten sind, wo der Name Florian vorkommt?
Es ist naheliegend.
Wer es nicht weiß, ist der Patron.
Ja,
genau, für alle.
Der Schutzpatron.
Der Schutzpatron der Feuerwehren. Das Steirische Feuerwehrmuseum wurde ja 1990 als Verein gegründet, 1995 quasi als Museum eröffnet. Und das mit der ständigen Sammlung kam ja, dass die ausgestellt worden oder ja, wurde, kam 2015 dazu, weil ja ihr diesen Ausstellungsraum und noch eine Halle dazu bekommen habt. War Kunst und Kultur von Anfang an ein Schwerpunkt?
Na, also es war 1995 ist das Feuerwehrmuseum das erste Mal eröffnet worden und da war es ein reines Feuerwehrmuseum. Also da hat es noch alles über die Geschichte und Entwicklung des steirischen Feuerwehrwesens gegeben. Und nachdem wir aber doch etwas abseits liegen, also quasi so Laufkundschaft wie ein Universalmuseum in einer Stadt, das ist bei uns eher schwierig, haben wir natürlich auch versucht, eventuell auch noch ein anderes Klientel an Besucherinnen und Besucher ins Museum zu bringen. Und man hat dann 1997 begonnen, in einem Raum, der auch heute noch immer Galerie heißt, auch Kunstausstellungen zu zeigen. Und der erste, das war der Adolf Osterrieder, der ausgestellt hat bei uns. Und man ist draufgekommen, dass es eine sehr gute Mischung ist, dass das sehr gut funktioniert mit Feuerwehr und Kunst. Das macht uns auch einzigartig, ja, als Zwei-Sparten-Museum. Und vor allem, wir sind auch sehr unterschiedlich. Ich meine, sehr technischer Bereich, historischer technischer Bereich und Kunst- und Kulturausstellungen, die sowohl, also historische Ausstellungen bis zu aktuellen Künstlern, die wir bei uns jetzt präsentieren.
Müssen die einen Bezug zur Feuerwehr herstellen oder wie wählt ihr die Künstler und Künstlerinnen aus?
Also sie müssen einen Steiermark-Bezug haben. Mhm. Also der Bezug zur Steiermark, der ist uns immer sehr wichtig. Zur Feuerwehr brauchen sie eigentlich keinen direkten Bezug. Es gibt Künstlerinnen und Künstler, die interaktiv mit den Feuerwehr-Sujets auch arbeiten und das mit einbringen, ist aber nicht zwingend erforderlich.
Okay. Und wie schaut das heutzutage aus? Wie viele Ausstellungen habt ihr im Jahr?
Davor möchte ich vielleicht noch sagen, also der Durchbruch ist uns eigentlich gelungen 1999 schon, wo wir die Ausstellung Rot in der russischen Kunst bei uns im Museum hatten. Da hatten wir die Werke aus der Hermitage in Groß St. Florian ausgestellt und das hat uns eigentlich relativ schnell auch als Kunst- und Kulturzentrum bekannt gemacht. Und wir haben natürlich auch kulturhistorische Ausstellungen, also wie Dodo Ecuador oder Bolivien oder Himalaya, zum Titicacasee, also auch diese Ausstellungen waren bei uns, die wir eben auch präsentiert haben. Neben der Schausammlung haben wir zusätzlich 4 Sonderausstellungen pro Jahr, 2 feuerwehrspezifische und 2 kunst- und kulturspezifische. Wobei eine feuerwehrspezifische oben in der Schausammlung, die sich bei uns im ersten Stock befindet, das ist eigentlich nur ein Raum, da präsentieren wir seit 2015 jedes Jahr einen anderen Bereichsfeuerwehrverband aus der Steiermark. Heuer ist es zum Beispiel Knittelfeld und jeder Bereich kann sich seinen Schwerpunkt selbst setzen, weil die sind ja ungefähr Bereichsverband, früher hat man gesagt Bezirksverband, weil sie unterschiedliche Schwerpunkte haben und das können sie sich selbst aussuchen. Dadurch entsteht auch immer eine sehr abwechslungsreiche Ausstellung. Und im unteren Ausstellungsbereich, also das ist noch einmal die gesamte Fläche plus eine Ausstellungsfläche, die Kunst- und Kulturausstellungen.
Und die Bereichsverbände, die bewerben sich oder ihr... Weil das klingt sehr schön nach Vernetzung und Partnerschaften und Kooperationen.
Das funktioniert auch wirklich sehr gut, weil man dann vor allem auch die Feuerwehren, die in diesem Bereichsverband sind, eben speziell dann in dieser Saison zu uns ins Museum holen können. Und das verfolgt man, also angefangen habe ich damit, dass ich immer die Geschichtsbeauftragten der Bereichsverbände kontaktiert habe. Es haben leider noch nicht alle Bereichsverbände einen Geschichtsbeauftragten, aber das funktioniert auch mit den Öffentlichkeitsbeauftragten sehr gut. Und nächstes Jahr wird es dann Fürstenfeld sein. Man hangelt sich so, man versucht das geografisch zu machen, dass es sehr abwechslungsreich ist.
Das klingt sehr spannend. So, was gibt es heuer Besonderes im Feuerwehrmuseum zu sehen? Warum soll man heuer hinkommen?
Ja, aktuell haben wir eine Ausstellung von Anton Betz, die heißt Persona. Da geht es um Menschen im Zeitalter neue Medien. Er arbeitet mit Individuum und Masse. Und es ist eine sehr sehenswerte Ausstellung. Also ich kann nur jeden empfehlen. Die Ausstellung ist noch bis 25. August zu sehen. Und im Herbst haben wir noch eine Feuerwehr-Sonderausstellung. Da geht es um die Feuerwehr im Modell. Also für große und kleine Kinder, Modellautos, Dioramen, was das Herz begehrt.
Ich weiß auch, dass das Feuerwehrmuseum schon 2002 das Museumsgütesiegel, das damals das erste Mal verliehen worden ist, bekommen hat. Das Museumsgütesiegel führt mich wieder zum Museumsforum. Ihr unterstützt, glaube ich, darin das Regionalmuseum. zu diesem Gütesiegel kommen. Ich hoffe, ich liege jetzt richtig.
Das macht MUSIS, der Steirische Museumsverband. Okay. Die begleiten die Museen zum Erreichen dieser Zertifikate. Die erste Stufe ist die Museumsregistrierung. Wenn man das erreichen möchte, dann ist man österreichweit ein registriertes Museum und kann zum Beispiel auch Ansuchen um Bundesgelder und so weiter. Wenn man sich auch auf den Weg macht zum nächsten Zertifikat, nämlich zum Österreichischen Museumsgütesiegel. Und was wir im Museumsforum dazu steuern oder begleiten, ist eben zum Beispiel, dass wir mit den Museen gemeinsam Sammlungskonzepte erarbeiten, was ein Kriterium ist für das Museumsgütesiegel. Oder wir unterstützen gemeinsam mit dem Land Steiermark durch Bantaweb auch die Inventarisierung im Museum, begleiten das, schulen die Mitarbeiterinnen im Museum in dem Bereich und genau, also das ist etwas, was wir dazu beitragen, um dass die Museen diese Zertifikate erhalten, Museumsregistrierung und Gütesiegel.
Es ist nämlich so, dass auf eurer Website vom Museumsforum ist echt ganz klar ersichtlich, ihr kümmert sich um Inventarisierung, Sammlungskonzepte, Förderberatung, Projektplanung und diese Website ist sehr klar und übersichtlich und die führt auch sehr gut weiter. Wie viele Anfragen bekommt ihr da? Weil da steht auch, man darf euch, keine Ahnung, 2 Tage buchen und ihr unterstützt da. Das klingt sehr aufwendig.
Ja, wir sind auch gut gebucht und gut ausgelastet. Es ist aber so, dadurch, dass so viele Anfragen kommen, gehen wir jetzt gar nicht so proaktiv auf das einzelne Museum zu, sondern erhalten Anfragen von der Museumslandschaft. Also Museum macht sich auf den Weg zur Museumsregistrierung, möchte das erste Mal inventarisieren oder möchte am Bantaweb teilnehmen oder möchte ein Projekt einreichen und weiß nicht wo, holt sie bei uns die Förderberatung oder richtet ein neues Depot ein, richtet überhaupt ein Depot ein zur Aufbewahrung der Sammlungsobjekte. Das sind so die Anfragen, die wir kriegen und da fahren wir dann hin und beraten oder machen einen Kurs vor Ort mit dem Team. Das heißt, dieses Proaktive, dass wir recherchieren, welche Museen könnten uns brauchen, das hat bisher noch gar nicht so stattgefunden, weil wir auch die Ressourcen dazu nicht haben. Aber vielleicht wird das mal, wenn der erste Schub sozusagen an Anfragen abgearbeitet ist, dann kann das durchaus auch mal der Fall sein.
Nur kurz zur Erklärung, MUSIS ist der Dachverband der steirischen Regionalmuseen, die sich ja auch um die Regionalmuseen kümmern. Das heißt, mit denen kooperiert sie oder? Ja.
Da ist die Zusammenarbeit sehr eng. Okay. Also immer wieder, wenn es darum geht, dass ein Museum sich neu ausrichten möchte oder so, machen wir gemeinsame Dienstreisen, schauen wir hin, wie können wir unterstützen und helfen. Und wir haben uns da klar die Profile eben geschaffen, wie du schon gesagt hast, wofür wir zuständig sind. Und da geht es wirklich um Grundlagen im Museum, wie die Sammlung, die Sammlungsarbeit, dass da unterstützt wird. Und darüber und alles darüber hinaus, was ja noch viel mehr ist, was im Museum passiert, die Katrin nickt, vom Ausstellen, Vermitteln, die Öffentlichkeitsarbeit, die Pressearbeit, die Anfragen, die so eintrudeln, das alles wird auch begleitet von MUSIS in Form von Schulungen, Weiterbildungen, die sie anbieten. Da ergänzen wir uns gut.
Kann ich mir das so vorstellen, ihr fahrt in ein Museum und es sind nur verstaubte Sachen und die Leute sagen, wir wissen nicht, wo wir anfangen sollen?
Manchmal.
Ich wollte eigentlich jetzt darauf, ob du irgendeine Anekdote erzählen kannst, so irgendwas, was ein bisschen, wie sagen wir, greifbarer wird und ein bisschen veranschaulicht, wie die Arbeit so aussieht.
Ja, also oft
oder vielleicht
sind ja
Erben, die dann quasi genau, so irgendwas übernehmen und weil nämlich, keine Ahnung, die Eltern große Sammler und Sammlerinnen waren und dass ihr dann vor irgendwie eine Überraschung entsteht.
Ich möchte zum Beispiel jemand von einem Museum, das auch Teilnehmer ist, bei Wer bist du Steiermark, und zwar das Naturmuseum in Neuberg an der Mürz. Das Kern dieses Museums ist eine Sammlung von einem Privatsammler, dem Herrn Schliffsteiner. Der hat selbst mit seinem Bruder gemeinsam Präparate gemacht von Tieren und hat zu seiner Lebzeit noch ein Museum eingerichtet, Dioramen wunderbar gestaltet und kleinteilig, überbordend voll, diese Dioramen. Also er ist dann irgendwann verstorben, seine Nachfahren waren überfordert mit diesem Betrieb und der Aufrechterhaltung und haben dann den Betrieb des Museums der Gemeinde überlassen. Die Gemeinde hat den Naturpark Mürzer Oberland dazu engagiert, das Museum zu betreiben. Und die sind dann irgendwie so unbeholfen an die Sache ran, wussten dann gar nicht, okay, Museum, was machen wir da jetzt überhaupt? Und oft sind dann, da gibt es eine wunderbare Sammlung, es gibt sogar vielleicht schon den Ort, aber was müssen wir jetzt tun, sozusagen? Und dann steigen wir ein, ja. Also dann machen wir mal ganz grundlegende Bewusstseinsarbeit. Was ist ein Museum? Wozu ist es da? Was machen Museen? Genau. Und fangen dann an, eben zu unterstützen.
Ich habe gesehen, dass die Katrin im Rahmen des 31. Museumstags, der heuer Mai stattgefunden hat, ein Seminar abgehalten hat, so mit dieser MOI-Methode, wo es darum geht, irgendwelche, wie ist die Wirkung nach innen und nach außen von Regionalmuseen. Mir hat das gleich als studierte Pädagogin total interessiert, wie funktionieren eben Vermittlungen in einem Museum? Und wie oft hinterfragt man sich selbst so? Konkret.
Ja, Museum of Impact, das ist ein relativ neues Konzept. Das wurde vor allem, das ist der Ausgangspunkt war dort Finnland. Also da ist das erste Konzept ausgearbeitet
worden. Wieder mal Finnland.
Und dann hat man aber quasi eine europäische Gruppe gegründet, wo eben auch unter anderem Musis war dann quasi in Österreich daran beteiligt an der Aufarbeitung. In Deutschland waren es auch einige Museen oder Verbände, die daran mitgearbeitet haben. Und da geht es wirklich, dass eigene Arbeiten und eigene Tun im Museum zu reflektieren und das auf unterschiedlichen Sichten. Wie wollen wir nach außen wirken? Wie sehen wir uns selbst? Wie ressourcenschonend arbeiten wir schon? Was können wir noch tun? Was können wir in unserem Bereich verändern? Wofür haben wir die Ressourcen? Um das geht's eigentlich. Und es ist eigentlich sehr spannend, weil es wie in einer Art Spielform ablaufen kann. Und man muss das nicht jetzt strikt nach gewissen Regeln abarbeiten, sondern man kann sich immer einzelne Themenbereiche herausnehmen und die dann bearbeiten. Es gibt dann so Kärtchen dazu, wo das dann eine Frage draufsteht, zum Beispiel, welche Besucher sprechen wir speziell an? Man kann das bei einem Café, man kann es mit den Mitarbeiterinnen besprechen, man legt es hin und man spricht darüber. Man diskutiert, macht sich seine Notizen und also ich finde das ein sehr gutes Modul, um sich selbst zu reflektieren.
Also das Steirische Feuerwehrmuseum war da mit in der Pilotphase mit dabei?
Wir waren
in der
Pilotphase mit dabei.
Und das soll jetzt weiter ausgerollt werden als Methode Museum of Impact?
Ja, also das ist jetzt quasi abgeschlossen und man versucht jetzt eben, wir haben eben bei diesem Steirischen Museumstag eben dieses Museum of Impact eben auch versucht, in der steirischen Museumswelt bekannter zu machen, dass das eigentlich auch viel mehr Museen dann für sich nutzen können. Weil das können wirklich kleine und auch große Museen nützen.
Mein Hintergrund ist ja immer, und ich versuche das ja auch in jeder Folge irgendwie unterzubringen, wie ich hoffe, jetzt werden nicht alle müde, das zuzuhören. Wir haben ja die Kulturstrategie 2030 im Land Steiermark laufen und da versuchen wir natürlich auch nach Vermittlungsformaten, wenn jetzt quasi die Fokusgruppenarbeit abgeschlossen sein wird, wie das dann weitergeht, weil welche Maßnahmen können wirklich konkret ergriffen werden. Und so etwas wie dieses Museum of Impact ist mich gleich angesprungen, weil es mit diesen spielerischen, den Spielkarten natürlich ein spannendes Vermittlungsformat ist, wo es klingt niederschwellig und so, dass auch nicht gleich einmal darum geht, wie hoch ist der Output, sondern man beginnt darüber nachzudenken und zu reflektieren und zu schauen, wie es in Zukunft weitergehen kann.
Ja, und ich muss sagen, Sie haben die Fragen wirklich sehr gut ausgearbeitet, weil einfach Dinge auch dabei sind, mit denen man nicht rechnet oder die man selbst für so selbstverständlich annimmt, weil man das immer im Tun und Machen, im Arbeiten ist, dass man dann darüber nachdenkt.
Ja, das führt mir nämlich dann gleich zur nächsten Frage. Inwiefern sind Regionalmuseen, sollten ja eigentlich auch Öffnungszeiten haben und sollten ja auch wirklich besuchbar sein. Aber wie sehr geht man quasi mit einem sogenannten Audience Development um? Also welche Menschen möchte man ansprechen und was ist das Museum? Ist das nur ein Besuchsraum oder ist das auch ein Begegnungsraum? Was passiert dort?
Wir wollen zumindest davon weg. Ich glaube, dass das früher schon so war. Wir sind ja aber auch eine Bildungseinrichtung, ja. Das heißt, und man glaubt Museen, ja, was dort vertreten ist. Das heißt, wir haben auch, wir müssen auch Nachhaltigkeit zeigen, ja. Was man im Museum sieht, die meisten Leute glauben das. Und das ist eine Art Wissenstransfer. Also wir waren auch dabei bei diesem Pilotprojekt 17x17, was vom ICOM Österreich und dem Bundesministerium in Auftrag gegeben worden ist, wo eben 17 Museen aus Österreich ausgewählt worden sind. Kleine und auch große, also wir waren eines der kleineren und uns wurde dann nachhaltige Städte und Gemeinden zugeordnet als SDG. Und das haben wir dann versucht, eben mit den Stakeholdern aus unserem eigenen Ort, aus der Gemeinde, die Leute mit einzubeziehen. Ja, also über die Schulen, über die, ja, wie gesagt, über die Gemeinde, über die anderen Vereine. Und einfach versucht, auch mit sehr viel unterschwelligem Programm, die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es diese SDGs überhaupt gibt. Weil das, was ist das? Ja, das waren so die ersten Kommentare. Was macht ihr schon wieder da drüben im Museum?
Also
wir wollen auch ein Ort des Diskurses sein. Ja, also nicht nur und die Geschichte und Entwicklung des Feuerwehrwesens zeigen, natürlich auch, vor allem auch für Schulklassen, aber auch, dass sich die Leute mit den unterschiedlichen Kunstwerken auseinandersetzen und auch mit den Themen, die in der Gesellschaft derzeit aktuell sind.
Und schaut das so aus, dass so dieses Feuerwehrmuseum vor allem regional wirkt? Oder was sind so eure Ziele? Oder hättet ihr auch gern, dass, keine Ahnung, woher Besucher das Museum besuchen, weil sie denken, oh, da gibt es was ganz Besonderes, da fahre ich jetzt von Wien hin. Sehr übertrieben.
Ich muss sagen, dass wir eigentlich ein relativ breites Publikum haben. Wir haben auch sehr viele, also Touristen, ja, die kommen eigentlich von überall her. Viele sind überrascht, dieses Museum hier in Groß St. Florian anzutreffen. Mhm. Damit rechnen viele nicht, dass es diese Art von Museum in so einer kleinen Marktgemeinde gibt. Ja, Feuerwehren international. Also wir sind auch irrsinnig stark mit dem Internationalen Feuerwehrverband verknüpft. Das ist der CTEF. Und da entstehen natürlich dann auch die Kooperationen in dem Bereich. Ja. Also ich hatte schon Leihgaben aus dem Feuerwehrmuseum in Stuttgart, aus München. Also das ist schon ein sehr vernetzt, eng vernetztes, soll ich sagen, Werk.
In der Rubrik Artfäse stelle ich euch heute Maria Hofer vor. Christian Teisel, ein anderer Schriftsteller, schrieb über sie und stellt sie so vor. Ihr Name klingt beinahe wie ein Platzhalter, wie ein deutsches Pendant zu Jane Doe. Wer so heißt, kann leicht mit jemand anderem verwechselt werden. Zumal hierzulande die Literatur aber, die Maria Hofer schreibt, ist unverwechselbar. Ohne gezwungen, originell zu sein, ist sie von eigener Prägung. Wer mehr über Maria Hofer wissen möchte, geht bitte auf unsere Website www.kultur.steiermark.at und sucht das Artfäs Maria Hofer. Jetzt und bei der Arbeit im Museumsforum, wie schaut das aus? Wie sehr schaut ihr quasi über die Grenzen in andere Bundesländer? Gibt es da ähnliche Institutionen und wie vernetzt seid ihr da? Mhm.
Ja, es gibt fast in jedem Bundesland in Österreich solche Servicestellen oder einen Museumsverband. Und wir treffen uns einmal im Jahr in Salzburg. Da gibt es die AG Bundesländerplattform, wo wir zusammenkommen und uns updaten, was passiert im letzten Jahr ist und was im nächsten Jahr ansteht, was so die Schwerpunkte sind. Und tauschen uns auch aus, was so von der Museumslandschaft im jeweiligen Bundesland auch an Bedarf ist, im Hinblick auf Förderungen, im Hinblick auf Unterstützungsmöglichkeiten, die wir als zentrale Servicestellen abdecken sollten könnten. Und es sind total spannende Austausche, ich profitiere sehr davon, weil man muss nicht immer alles neu erfinden.
Ja,
andernorts funktioniert schon vieles großartig und das ist ein sehr inspirierender Austausch.
Und siehst du da die steirische Museumslandschaft irgendwie, hat die eine andere Position als in anderen Bundesländern?
Für wen?
Ja, im Vergleich, keine Ahnung, die Dichte an Regionalmuseen oder die Dichte so.
Es ist im oberen Feld, was die Dichte, also der Anzahl der Museen angeht. Der Museumsbund Österreich führt darüber Statistik bundesweit, wie viele registrierte Museen im Bundesland sind, wie viele Museen mit Gütesiegel es gibt in jeweiligen Bundesland. Und da sind wir schon im oberen Bereich im Vergleich zu den anderen Bundesländern.
Okay. Das, was ja in so Museen und auch bei, vor allem auch bei der Feuerwehr ein ganz großes Thema ist, ist ja das Ehrenamt. Also gerade die Freiwillige Feuerwehr, das ist ja quasi das, was sehr, sehr, wie sagen wir, sehr kleinteilig und ich glaube nicht nur in der Steiermark funktioniert, die wirklich ein ausgeprägtes ehrenamtliches, also ein ehrenamtliches Wesen in sich tragen. Und das ist auch in der Museumsarbeit so. Wie seht ihr die Zukunft des Ehrenamtes? Weil erstens, der Begriff ist ja relativ schwierig. Und wie kann man noch Menschen dazu bringen, ehrenamtlich tätig zu sein?
Jetzt kommen die Sorgen fallen bei der Katrin. Genau.
Ist im Nachwuchs schwierig.
Wenn wir jetzt von der Freiwilligen Feuerwehr sprechen, muss ich sagen, das ist von Generation zu Generation ein bisschen unterschiedlich. Grundsätzlich gehe ich nicht davon aus, dass wir Schwierigkeiten haben werden, weiter Feuerwehrjugend und Leute für die oder Jugend für die Feuerwehr zu begeistern. Weil es ist einfach dieses Team, diese Gemeinschaft, diese Kameradschaft, die da herrscht, vor allem wenn man mit der Feuerwehrjugend schon beginnt, ja, also ab 10 kann man bei uns zur Freiwilligen Feuerwehr gehen. Und auch durch die gesamten Bewerbsspiele und Bewerbe und durch die, ist natürlich auch immer abhängig von den jeweiligen Jugendbetreuerinnen, das muss ich auch sagen, aber wenn die sehr engagiert sind, halten sie auch die Jugend. Und wenn sie dann im Aktivdienst sind, bleiben sie uns meistens dann auch erhalten. Es ist das Einzige, was halt schwierig ist am Land, muss ich schon sagen, es ist dann, wenn man auspendelt, dass man tagsüber die Einsatzbereitschaft aufrechterhält. Aber grundsätzlich bin ich mir ziemlich sicher, dass die Freiwillige Feuerwehr auch weiter existieren.
Und wie siehst du das im Kunst- und Kulturbereich?
Schwieriger.
Schwieriger.
Ja, also schwieriger. Leute dafür zu begeistern. Also ich kann jetzt nur von uns eher so konkretes Beispiel bringen. Also Corona hat uns damals wirklich ziemlich viel kaputt gemacht. Wir durften auch keine Praktikanten nehmen damals. Und dieses Netzwerk von dort wieder aufzubauen jetzt ist irrsinnig schwierig. Also momentan ist es im ehrenamtlichen Bereich jetzt bei uns im Museum etwas schwieriger. Also wir haben ein paar Leute, die vor allem dann auch bei uns im Vorstand tätig sind, die dann auch immer wieder aushelfen und Führungen machen und bei Großveranstaltungen uns unterstützen. Aber wie gesagt, ist wahrscheinlich überall anders, aber bei uns ist das momentan ein bisschen schwieriger.
Okay, also der Austausch auch mit Musis im Hinblick auf den Nachwuchs in den Steirischen Museen, das ist auch bei uns ein großes Thema und wird immer wieder angesprochen, weil auch wenn es jetzt darum geht, was gibt es für einen Bedarf, den wir als Servicestelle auch entgegenkommen können, ist immer wieder die personelle Situation das große Fragezeichen. Weil es gibt Museen, da gibt es hauptamtlich Mitarbeiter, die auch bezahlt bekommen für ihre Leistung. Und dann gibt es aber auch Museen, leider auch durchaus im öffentlichen Eigentum, also wo eine Gemeinde der Träger ist des Museums. Aber der Betrieb des Museums vollständig ehrenamtlich von einem Verein abgedeckt wird. Und das sind dann so, ja, da geht es dann auseinander, die Schere. Also irgendwo braucht es, jedes Ehrenamt braucht auch eine Begleitung und braucht eine Koordination, braucht auch eine Führung in gewisser Weise. Und das ist dann oft in so, ich verstehe doch an jeden Ehrenamtlichen, dass er das macht, worauf er Lust hat. Mhm. Aber gerade im Hinblick darauf, wenn man Museum ernst nehmen möchte und auch qualifizieren möchte, nicht professionalisieren möchte, dann muss man halt, sollte man sich um alle Dinge kümmern und nicht nur die jeder gern macht. Sondern ja, und da fällt es dann immer auseinander. Also da gibt es dann eine große Schere zwischen den Qualitäten der einzelnen Betriebe. Und das hat sicher auch damit zu tun, wenn das rein ehrenamtlich geführt wird, was aber nicht unbedingt dann dafür spricht. Also ich möchte jetzt auf keinen Fall das Bild erzeugen, dass ehrenamtlich betriebene Museen eine schlechtere Qualität per se haben. Mhm. Aber es führt dazu, kann dazu führen.
Ich würde da gerne nur ein Beispiel dazu bringen. Das ist zwar aus dem Feuerwehrbereich, aber es gibt sehr viele, ich würde jetzt nicht sagen Museen, aber sehr viele Sammlungen, Feuerwehrsammlungen, die also bei unterschiedlichen Feuerwehren sind oder auch Vereine, die sich gründen und quasi sich als Feuerwehrmuseum zu bezeichnen. Ich würde eher Schausammlung dazu sagen. Das ist halt so, die haben wirklich eine tolle Sammlung und oft die Gerätschaften auch wirklich toll hergerichtet. Aber das ist so wahrscheinlich wie bei dem Beispiel, das du vorher gebracht hast, ein Sammelsurium. Ja? Also da steht das aneinandergereiht. Ja? Also es ist jetzt nicht, dass man sagt, das ist jetzt ein Museum, eine Ausstellungsgestaltung, sondern das ist einfach nur eine Aneinanderreihung von Objekten. Ja, und meistens viel zu viel. Und da ist es dann halt schwierig, weil die sind dann auch das ehrenamtlich, die das dann eben betreuen. Und die sind so stolz auf alle ihre einzelnen Objekte, dass sie kaum dazu zu bewegen sind, ein paar doch herauszunehmen, um einfach die anderen besser zur Geltung zu bringen.
Also das braucht, so wie du sagst, eine Begleitung eigentlich, genau. Gell? Wie viele Objekte hat das Steirische Feuerwehrmuseum?
Mit den Dokumenten 6.000 schätze ich herum.
Und die sind dann in einem Depot und...
Ja, also es sind so die Objekte, also wie gesagt, die historischen Dokumente, wir haben noch ein eigenes Archiv, das ist jetzt nicht im Haupthaus, da haben wir auch unsere Kunst untergebracht, also wir haben auch eine kleine Kunstsammlung und die historischen Dokumente und das Bildarchiv, das ist dort und Hauptobjekte, wir haben noch große Hallen angemietet, da stehen noch unsere Großobjekte, die wir dann halt versuchen immer auszutauschen mit der Sammlung, dass es auch dort immer eine Veränderung gibt.
Wie oft kriegt ihr Anfragen, ob ihr was übernehmen könnt?
5-6 Mal pro Jahr. Aber Okay. Meistens, also was Großobjekte angeht, können wir leider nichts mehr annehmen, weil wir keinen einzigen freien Stellplatz mehr haben.
Also das nächste Feuerwehrauto, die Feuerwehrkutsche.
Ja, also Ja. Wir sind wirklich voll.
Okay. Ja, so von den Sammlungsobjekten spanne ich jetzt den Bogen zu dem wunderbaren Projekt Wer bist du, Steiermark? Die Elisabeth nickt schon. Das war nämlich wirklich ein spannendes oder ist nach wie vor ein spannendes Projekt, aber allein die, wie sagt man, der Anfang, der Beginn des Projekts und die Initiierung davon. Aber ich finde, die Elisabeth erzählt die Genese bitte.
Ich mach's kurz. Es läuft schon seit 2 Jahren.
Genau.
Also vor 2 Jahren ist die Idee entstanden, dass wir dieses Projekt machen. Warum? Wir haben mehr oder weniger den Auftrag bekommen, dass wir die steirische Museumslandschaft sichtbar machen sollen 2024. Und wir haben dann ganz lang mit so einem Arbeitstitel Präsentation 2024 gearbeitet. Aber die Ziele des Projekts waren gleich einmal klar. Und das eine war, diese Arbeit, die im Museum geleistet wird, zu zeigen und wertzuschätzen als einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt des kulturellen Erbes in der Steiermark. Und das Zweite war dann eben diese Geschichte und Geschichten, die erzählt werden anhand von Sammlungsobjekten, die Geschichtenträger, Bedeutungsträger sind in den Sammlungen, denen auch die Bühne zu geben, das mal im Zentrum zu stellen. Also einerseits die Arbeit, die geleistet wird, damit diese Geschichten auch erhalten bleiben, wertzuschätzen und andererseits eben die Geschichten hinter den Objekten. Von der Vorhang zu holen.
Dann gab es einen Aufruf und da wurden die Museen in der Steiermark eingeladen mitzumachen. Es gab 117 Einreichungen, von denen dann 50 von einer 10-köpfigen Jury prämiert worden sind. Was mich natürlich ein bisschen interessiert ist, was waren die Auswahlkriterien und wie sind die anderen 67 nicht, wie schwierig war es, die 67 quasi ausscheiden zu lassen?
Ich habe den Prozess moderiert. Also ich war nicht in der Jury, habe nicht abgestimmt, aber ich habe den Prozess begleitet. Und wir haben im Vorfeld, bevor wir überhaupt diese Einladung ausgesprochen haben an die Museen, schickt uns Antworten auf die Frage, wer bist du, Steiermark? Schickt uns Objektgeschichten mit einer Geschichte, die eine Bedeutung hat für das Museum, für einzelne Personen oder für die Region. Haben wir im Vorfeld innerhalb von einem Workshop, auch schon mit Jurymitgliedern, Kriterienkatalog erstellt. Und da war eben sowas, ja, also von Detailkriterien bis hin zu großen Kriterien, also umfassendes Kriterium war zum Beispiel, sollen alle steirischen Regionen abgedeckt sein. Also die Auswahl soll dann alle steirischen Regionen abdecken. Das war so ein Kriterium, wonach ausgewählt wurde. Und dann die Belegbarkeit der Geschichte. Also es war jetzt nicht der Aufruf, schickt uns Mythen, Sagen und so weiter, sondern wirklich belegbare Geschichten. Ja, also das von bis, also diesen Kriterienkatalog hat es gegeben und dann natürlich in der Zusammensetzung der Jurymitglieder wurde auch darauf geachtet, dass da unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen. Und es waren dann eben Kulturanthropologen, die teilgenommen haben, Sachvolkskundler, das waren unsere Kooperationspartner von der Volkskultur Steiermark, vom Volkskundemuseum und Mitglieder eben vom, also Mitarbeiterinnen vom Museumsforum Steiermark. Und in diesem Gemenge ist dann die Entscheidung getroffen worden. Und wie sind wir da jetzt vorgegangen in der Auswahl? Das war die Methode des systemischen Konsensierens. Das klingt jetzt super kompliziert, aber ich erkläre es in aller Kürze. Es geht darum, eine Auswahl zu treffen, wo das wenigste Konfliktpotenzial vorhanden ist. Das heißt, man fragt jetzt nicht, was gefällt dir am besten und du musst dich für eines entscheiden, sondern man fragt, wo hast du den größten Widerstand, wenn das in die Auswahl kommt? Und mit diesem, also man fragt nach Widerstandsstimmen sozusagen von 0 bis 10, 10 hoher Widerstand, 0 wenig Widerstand, aber man vergibt das Spektrum sozusagen. Und mit dieser Punktezahl haben wir dann eine Reihung vorgenommen. Und alles, was dann einen Konsens von mindestens 75% erreicht hat, war ein guter Konsens, also war eine gute Gemengelage. So war die erste Abstimmung, so sind wir zur ersten Auswahl gekommen. Und dann haben wir festgestellt, es hat ja die Möglichkeit gegeben, dass ein Museum nicht nur eine Geschichte einreicht, sondern drei. Dass halt von manchen Museen zwei oder sogar drei Geschichten da oben gelandet sind und andere Museen halt leer ausgegangen sind. Und dann haben wir gesagt, naja, das ist jetzt ein weiteres Kriterium, was dann kommen ist. Sie wollen dieses Preisgeld, was ja dann auch damit verbunden war mit der Auswahl, nicht fairer verteilen und jetzt nicht einem Museum 3.000 Euro dann geben, sondern eben, dass mehr wirklich 50 Museen da ausgezeichnet werden. Und das war dann die zweite Abstimmung. Also dann sind alle drangekommen sozusagen, die im ersten Schwung nicht dabei waren bei diesen 78%. Und genau, dann die zweite Abstimmung erfolgt und dann haben wir diese Reihung gehabt von 50 Museen, die alle auf selber Reihe dann kommuniziert worden sind. Also da gibt es dann keine Hierarchie mehr. Es gibt keinen ersten und keinen, der den letzten Platz belegt hat, sondern alle gleichwertig in der Bedeutung, weil sie eben diesen hohen Konsens der Jury auch gehabt haben.
Wie ist das Feuerwehrmuseum damit umgegangen?
Ja, es war wirklich sehr spannend, weil grundsätzlich hätte ich mich ja zuerst entschieden, einen Helm zu nehmen. Das ist so das klassische Repräsentationsstück, wenn es um die Feuerwehr geht, ja, weil da sind auch die Anfragen relativ groß von anderen Feuerwehren, wenn sie Jubiläen haben, hätte es nicht ein paar Helme für uns. Dann haben wir gedacht, nein, das ist mir jetzt irgendwie zu simpel und zu einfach. Und dann habe ich darüber nachgedacht, okay, was hat für die Steiermark Bedeutung, was wir hier im Museum haben, was die gesamte Steiermark betrifft. Und ich bin dann durch die Sammlung gegangen und dann ist mir das, was wir dann eingereicht haben, die Büste von Alois Huber mit dem Gedenkblatt eingefallen. Weil der Alois Huber, wie gesagt, der war nicht nur Branddirektor in Graz, er hat auch die Freiwillige Feuerwehr, also aber auch Obmann der Freiwilligen Feuerwehr Graz und er war dann auch quasi der Obmann des Landesfeuerwehrverbandes, wie das gegründet worden ist. Und somit war er für mich reichweitend, also von der Reichweite her genau die richtige Person, um für dieses Projekt eingereicht zu werden. Und das Gedenkblatt, das hat eine sehr nette Geschichte. Wir hatten 2020 eine Jubiläumsausstellung. Wir hatten auch 25 Jahre Steirisches Feuerwehrmuseum. Und wir hatten die ganzen Landeskommandanten, die es gegeben hat, ausgestellt. Und da kam eine Schulklasse. Und auf einmal kommt ein Mädchen zu mir und sagt, das ist mein Ur-Ur-Urgroßvater. Sag ich, was? Das ist mein Ur-Ur-Urgroßvater. Und sag ich, ja, nett. Und sag ich, ich glaube, mein Opa hat da was von dem zu Hause noch. Ja. Ich habe dann 2 Monate nichts gehört und auf einmal habe ich den Anruf erhalten und dann ist dieser besagte Herwig Treffer gekommen mit dieser Urkunde und ich habe ihn dann informiert über seinen Urgroßvater, weil er hat gesagt, er hat eigentlich nichts von ihm gewusst und dass er so ein bedeutender Mann war. Und das war eigentlich sehr schön. Und er hat dieses Gedenkblatt dann dem Museum geschenkt. Weil er gemeint, das passt hier am besten her. Und ich habe es dann auch über die Büste gehängt. Ja.
Das ist ein Stück Familiengeschichte.
Stück Familiengeschichte, ja.
Aber das ist bei dem, man darf jetzt ruhig Werbung machen, bei Wer bist du Steiermark gibt es eben einen wunderschönen Katalog. Dann gibt es eben die Website, wo alles zu finden ist, mit inklusive Filme. Und jetzt natürlich noch bis zum 7. Jänner 2025 eine Ausstellung im Volkskundemuseum in Graz, wo auch alle 50 Objekte ausgestellt sind. Begleitet wird das Ganze noch bis Oktober von einer Gesprächsreihe, was erzählst du Steiermark? Da haben schon ein paar Termine stattgefunden, aber es gibt noch welche. Die Elisabeth wird jetzt die Werbung weiterführen.
Ja, danke, dass ich die Möglichkeit bekomme. Ja, wir haben nur ein paar ausstehende Termine noch im Sommer und zwar im Museum Sensenwerk Deutsch-Weistritz, im Heimatmuseum im Tabor in Feldbach und dann im Herbst weiter im Murauer Handwerksmuseum und den Abschluss macht dann im Oktober das Tempelmuseum Frauenberg in Leibniz. Und drei Termine haben schon stattgefunden und ich war bei 2 davon dabei und ich finde das Format herrlich. Es ist im Grunde fragen wir jetzt wirklich in der Öffentlichkeit nochmal in dem Museum, wenn das Gespräch stattfindet, ihr erzählt uns die Geschichte. Also erzählt uns eure Geschichte von ausgehend von den Objekten. Und da passieren ganz wunderbare Dinge. Ich nehme jetzt ein Beispiel her. Wir waren gerade erst am Wochenende im Dachsteinmuseum in der Austria-Hütte. Super Kulisse. Traumwetter gehabt vor dem Dachstein auf der Hütte. Kleine Gruppe hat sich gefunden und wir haben über Bergerlebnisse erzählt. Und das kann man sich vorstellen, das sind natürlich sehr viele hellen Geschichten, und die männlich geprägt sind. Aber die Leiterin vom Dachsteinmuseum, die fragt da immer wieder nach anderen Perspektiven. Also die macht es sowieso und wir haben es jetzt nochmal aufgegriffen, eben in diesem Format. Moderieren tun das zwei Kulturvermittlerinnen vom Universalmuseum Ioneum, die Anita Nigelhell und der Albert Kramer. Und die stellen dann in einer Runde, in der man da zusammensitzt, dann halt die Frage und die achten dann wirklich darauf, dass jede und jeder zu Wort kommt. Und auch nicht, dass diese Diskussionen so sehr passieren, also es ist recht diszipliniert da, dieses Format, sondern ja, dass das Reden und Zuhören hat gleichen Stellenwert. Und das ist wunderbar, was da dann in der Gruppe auch passiert und was bleibt von der Stimmung her. Ja. Und das, eben, da haben wir auch jetzt von einigen Frauen Geschichten, deren Perspektive erfahren und jetzt nicht nur die
männlichen Bergheldengeschichten.
Die männlichen Bergheldengeschichten, ja. Also zum Beispiel eine Teilnehmerin hat erzählt davon, sie weiß von einer Frau, die zur Zeit dieses berühmten Steiner Irk auch eine Route geschafft hat von so einem Erstbesteiger und die hat darüber schweigen müssen. Weil wenn sie das publik gemacht hätte, hätte sie die Route entehrt.
Na Wahnsinn.
Ja.
Also welche Route war das jetzt nochmal?
Ich weiß nicht mehr genau, welche Route. Okay, aber es war eine Berg weiß ich jetzt auch nicht mehr, welche das war. Es geht ums Prinzip, wenn ein Mann was geleistet hat, ist man damit nach außen und wenn man der Erste war sowieso, aber sobald eine Frau das dann auch geschafft hat, musste man als Frau darüber schweigen, weil das war gar nicht angesehen. Und wenn jemand nicht, oder wenn eine Frau gesagt hat, dass sie das gemacht hat, ist sie ja gar nicht so sehr begehrt worden oder irgendwie attraktiv gefunden worden, dass sie das geschafft hat, sondern ja eher als
widerspenstig.
Ja, wie auch immer wahrgenommen worden. Also es war jetzt nicht so toll, wenn Frauen das geschafft haben und kommuniziert haben, dass sie es geschafft haben.
Ja, eine Wahnsinns. Ja, aber so, das kommt dann
raus. Und das kommt dann raus bei solchen Gesprächen. Und ja, ich kann da nur jeden, wer noch nicht Lust kriegt hat, also wir kommunizieren das dann und dokumentieren diese Veranstaltungen auf unserem Blog, schreiben nach jeder Veranstaltung einen Blog mit Fotos, Zitaten, die da gefallen sind und dokumentieren so auf die Art und Weise dann die Geschichten, die wir da wieder in Erfahrung gebracht haben auf diese Frage. Was erzählst du, Steiermark?
Gibt es dann eigentlich so, gibt es dann so Lieblingsobjekte? Weil ich habe sofort eines beim Durchblättern war eines dabei, erzähl. Wo ich mir gedacht habe, ja, diese Froschöllampe.
Ah, die Froschlampe.
Ja, das habe ich so lustig gefunden, genau. Mhm. Weil das war irgendwie so vom Wortspiel und von allem.
Ja, man sieht und weiß nicht wirklich, was das ist.
Ne? Ja, genau.
Es ist interessant. Es ist aus Metall, es ist irgendwie kühl, es ist was trotzdem fein gestaltetes. Aber man kann nicht sofort erkennen, wofür es verwendet wurde.
Genau.
Nämlich als Grubenlampe.
Ja, eben. Und das war das Spannende, weil ich kann mich erinnern, mein Opa hatte ja auch so Sammelsurien an Dingen und der hatte auch so eine ähnliche Lampe. Aber das war auf so einem Tischchen, das war sein Heiligtum. Da waren alles so Dinger. Von der kleinen Dampfmaschine angefangen bis zum Monokel, bis zu so einer Lampe. Und ich glaube, daran hat es mich schon erinnert.
Mhm. Ja, ich glaube, das liegt ein bisschen in unserer Kultur auch.
Ja.
Dass wir da anhand von Gegenständen auch irgendwie was transportieren, interpretieren, assoziieren und ja, Dinge um uns horten und sammeln. Das ist, glaube ich, in unserer Genetik.
Ja, diese 50 Objektgeschichten sind insofern auch spannend, weil sie auch von den Materialien und was sie sind und wo sie stehen und wo sie gefunden worden sind, total unterschiedlich sind. Mhm. Also wirklich. Und die Geschichten dazu noch einmal einen Spannungsbogen bieten.
Mhm.
Wirklich. Sehr interessant. Also alle, die noch wollen, können jetzt das anschauen im Volkskundemuseum oder im Katalog oder auf der Webseite. Jetzt habe ich schon die Werbung ausführlich
Aber die Ausstellung ist wirklich sehr zu empfehlen, weil es ist wirklich bewundernswert, diese so unterschiedlichen 50 Objekte in eine Ausstellung zu bringen. Und es ist ihnen ausgezeichnet gelungen, wirklich.
Ja.
Danke, Alexandra Riebe. Danke an das Team vom Volkskundemuseum am Paulustor.
Gibt es eigentlich von anderen Bundesländern auch so etwas? Weil mir kommt das jetzt sehr einmalig
und besonders. Ja. Also wir haben das nicht neu erfunden, so eine Frage und Einladung. Da gibt es schon vergleichbare Projekte. Von den anderen Bundesländern weiß ich jetzt nicht, aber zum Beispiel für die nichtstaatlichen Museen in Bayern hat es sowas gegeben. Mhm. 100 Heimatschätze hat es dort geheißen. Da hat man auch im Museen eingeladen, Objektgeschichten einzureichen. Die wurden ausgewählt und da hat es dann ein großes Event gegeben. Oder größere Museumsverbände machen das auch intern, dass sie die Top 100 auswählen und Kuratorinnen oder Sammlungsleiterinnen dann darüber erzählen, warum sie es ausgewählt haben als Top-Objekt oder so. Der Museumsbund Österreich selbst hat vor einigen Jahren eine Broschüre herausgegeben über die Sammlungen in Österreich, also Sammlungen sichten. Und die haben dort auch einige Objektgeschichten ausgewählt und abgedruckt da in dieser Broschüre. Also das ist nichts, was wir jetzt, was sehr innovativ ist, aber es funktioniert trotzdem, auch wenn es nicht innovativ ist. Und ja.
Es ist auch quasi, es hat einen Rückschluss, mich erinnert es ja ein bisschen an die, bei Menschen nennt man das Biografieforschung, dass man von einem Menschen auf eine ganze Geschichte und auf ein ganzes gesellschaftliches Umfeld schließt. Und meiner Meinung nach machen das auch diese Objektgeschichten.
Mhm. Ja. Und zeigen die Vielfalt auf diese, also die Vielfalt der Antwortmöglichkeiten auf die Frage, wer bist du, Steiermark, dass das nicht eine Erzählung sein kann, nicht eine Geschichte sein kann, sondern ist von Menschen gemacht. Ja. Und so viele Menschen, die machen, so viele Antworten hat man.
Es wäre ja lustig, ein Blick in die Zukunft, was in 300 Jahren dann bei so einer Objektgeschichtenausstellung gezeigt werden würde.
Was dann ausgewählt wird.
Genau, was dann ausgewählt wird, in so einem wirklich in die ferne Zukunft geblickt.
Ja.
Was noch erhaltenswert oder was erhalten ist und was dann dort ausgestellt wird.
Ja, das wird sicher sehr spannend, weil ja sehr viel jetzt im digitalen Bereich ist und wie lange erhalten wir uns das? Das Gleiche ist ja auch mit den Feuerwehr-Oldtimern. Die alten Feuerwehr-Oldtimer können wir noch reparieren.
Mhm.
Wenn jetzt ein schon eher aktuelles außer Dienst gestellt wird, weil ja nur mehr Technik drinnen ist, ist das vorbei. Ne?
Ja.
Der wird nicht fahrbereit bleiben.
Sehr spannend. Mhm. Das ist aber eh auch ein Thema für die Regionalmuseen, eben mit dem Sammeln und Bewahren. Und wie kann man Dinge bewahren auf die nächsten Jahre hin, vor allem auch im Rahmen dieser Digitalisierung, weil man ja nicht genau weiß, haltet das? Oder braucht man es trotzdem? Auch die Bibliotheken sind davon betroffen, wenn sie sagen, sie können zwar die Bücher digitalisieren, aber die Bücher sind die Bücher.
Mhm. Allein die Bilderflut, in der wir uns jetzt, in der wir leben, wie sammelt man da, oder? Oder das, was wir produzieren als Social Media, mit unseren Social Media Accounts und was wir da veröffentlichen, wie sammelt man sowas? Das sind super spannende Fragen. Also, wie kann man sowas dokumentieren?
Ja, und dann wirf ich jetzt gleich den konkreten Blick in die Zukunft, weil das sind so quasi immer so meine abschließenden Fragen. Genau, wo sieht sich das Feuerwehrmuseum in den nächsten Jahren und was macht das, hat das Museumsforum so vor?
Wir wollen definitiv als Kunst- und Kulturzentrum auch weiter bekannt bleiben. Und wir haben schon geschaut, was ist in unseren Ressourcen drin, was können wir machen, ja. Was ist möglich, was ist finanziell. Wir sind in einem denkmalgeschützten Gebäude. Das heißt, dort Dinge zu verändern, baulich, ist natürlich eine Herausforderung in beiderlei Hinsicht. Aber was wir intern machen können, ja. Also wie gesagt, vom ressourcenschonenden Arbeiten über Licht. Also wir denken schon auch daran, das Umweltzeichen in Angriff zu nehmen.
Mhm.
Wird vielleicht nicht sonderlich einfach werden, aber ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen nach außen für alle unsere Besucherinnen und Besucher, dass wir eben auch Wert auf diesen gesellschaftlichen Aspekt legen, der uns ja jetzt aktuell wirklich mehr als ja, sehr stark betrifft.
Ja. Elisabeth, wie schaut es bei euch im Museumsforum aus?
Ja, also wir starten im Sommer Klausurtag, also mit Klausurtagen, um zu schauen, wie es dann, welche Projektideen jetzt wieder entstanden sind im Rahmen dieses Projekts Bist du Steiermark? Und da wird es eine Nachfolge geben, aber es gibt noch keine Entscheidung, wofür, in welche Richtung es weitergeht, aber auf jeden Fall wieder etwas, was gemeinsam mit der Museumslandschaft entwickelt werden soll und was Verbindendes, was Vernetzendes, wo ein Austausch auch wieder möglich sein wird. Und langfristig hoffe ich, dass das Museumsforum, das ist erst vor kurzem so ausgebaut worden in der Form, dass wir da weiter uns stärken können, weiterentwickeln können und bedarfsgerecht entwickeln können, sodass wir der Museumslandschaft von Nutzen sind.
Ja, dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank für euer Dasein und Kommen. Danke für dieses super anregende und nette Gespräch. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder in dem einen oder anderen Museum oder bei der Ausstellung.
Ja, danke für die Einladung.
Danke auch für die Einladung.
Ja, danke. Und bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Kunstfunkung. Tschüss.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.